die Friendly Fires mit Paris. Bei Stadtlandflug sind 10 Minuten nach 11. Da besingen die schon Paris und unser Interviewgast, der wohnt sogar ab und zu in Paris, aber eigentlich, glaube ich, gehört ihr Herz Berlin. Alles können wir sie ja gleich selber fragen. Regina Styriko ist bei uns. Sie ist führende Historikerin in einem ganz interessanten Bereich und zwar geht es um die Verbrechen in unserer Stadt, in der deutschen Hauptstadt, in Berlin. Sie hat ein neues Buch veröffentlicht und dieses behandelt 32 historische Kriminalfälle vom Kaiserreich zur Weimarer Republik über das Dritte Reich bis zu Verbrechen in der Nachkriegszeit. Also wirklich Berliner Geschichte zum Anfassen und mal von einer anderen Seite betrachtet als der klassischen im Geschichtsbuch. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sag erstmal herzlich willkommen. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich auch bei Ihnen zu sein.
Ich durfte ja schon ein bisschen durch Ihr Buch stöbern, saß in der U-Bahn und dachte mir, was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mich dadurch die fiesen Geschichten der damaligen Zeit gelesen, finde ich ja persönlich immer sowieso höchst interessant, vor allen Dingen alte Bilder anzuschauen. Und die findet man bei Ihnen ja auch im Buch. Vielleicht vorab mal die Frage, wann kam die Leidenschaft, sich mit Verbrechen von damals zu beschäftigen?
Also das ist eigentlich eine lange Geschichte. Das kam so, als ich mal ein Buch geschrieben habe über den Kurfürstendamm. Da habe ich ganz viele Erinnerungen gelesen von Leuten, die viel hier zu sagen hatten oder in der Kultur eine große Rolle gespielt haben aus den 20er Jahren. Und da kam mir immer wieder ein Kommissar Gennert in die Quere. Aber über den gab es noch gar nichts. Und dann kam ich mal auf die Idee, dachte ich, ja, du müsstest dich eigentlich mal mit diesem Kommissar Gennert befassen. Dann nach dem Mauerfall kam man ja dann auch an die Akten im Landesarchiv und da habe ich mal so ein bisschen gesucht, welche Fälle hat der eigentlich untersucht und warum ist der so berühmt? Mhm. Und damit hat es angefangen. Dann habe ich erst ein Buch über den Gennert geschrieben, das heißt der Kommissar vom Alexanderplatz. Ja, und dann habe ich mich immer weiter mit Kriminalfällen gerade aus dieser Zeit befasst. Naja, jetzt gehe ich auch ein bisschen in die Nachkriegszeit bis in die 60er Jahre. Mal schauen, was noch weiterkommt.
Waren Sie dann damals im Landesarchiv somit die Einzige, die sich dafür interessiert hat oder haben sich da schon mehrere Leute zum Blättern hingesetzt?
Zu der Zeit war ich wirklich die Erste, die diesen Kommissar Gennert entdeckt hat. Mhm. Und über den schreiben ja nun viele Leute, aber ich habe den eigentlich erstmal populär gemacht mit diesem Buch, der Kommissar vom Alexanderplatz.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie decken ja mehrere Epochen ab, vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, Drittes Reich, Nachkriegszeit. Was ist so für Sie, ja, für eine bestimmte Zeit das historische Verbrechen? Oder was wäre so ein Fall, wo Sie sagen, also den muss man eigentlich kennen, das war damals, also das ging durch die Presse, das wurde verfilmt und da gab es Hörspiele zu. Nennen Sie mal so ein Beispiel.
Naja, da gibt es mehrere. Also da fallen mir jetzt gleich ein ganzer Haufen ein, aber natürlich die Brüder Sass. Die waren ja wirklich Helden in Berlin. Sie haben auch niemanden umgebracht. Sie waren überhaupt nie bewaffnet. Sie haben halt Geldschränke ausgeräumt und dadurch Geldschrankknacker haben immer so ein gewisses Ansehen auch in der Bevölkerung. Da lächelt man eher drüber, aber denen gönnt man irgendwie doch ihren Erfolg. Und so war es auch mit den Brüdern Sass. Also die hatten einen enormen Rückhalt in der Bevölkerung und über die wurde auch wahnsinnig viel in der Presse berichtet. Und diesem Kommissar Fabig, der sie gejagt hat, dem ist es nie gelungen, sie wirklich zu überführen.
Ja, kann man oft lesen in Ihrem Buch, ne, dass die dann einfach doch da weggekommen sind. Da war doch auch, ich weiß jetzt nicht, ob es auch die Sass-Brüder waren, die bei Hertie eingebrochen sind.
Nee, das waren nicht andere, die Seher, ne? Ja, das ist später. Ja, ja, das war in den 60er Jahren, 1965. Ich finde, das ist einfach ein wunderschöner Fall. Zwei Leute sind bei Hertie in der Wilmersdorfer Straße eingestiegen und haben den Tresor geknackt mit den Lohngeldern. Aber die sind da nicht einfach so eingestiegen, die haben sich einen ganz besonderen Tag ausgesucht, nämlich den Himmelfahrtstag, an dem die Queen, die Königin Elisabeth von England in Berlin war. Da hatte die Polizei was anderes zu tun, als sich um irgendwelche Geldschrankknacker zu kümmern oder vielleicht Hertie noch zu bewachen oder sowas. Da wurde auch gerade renoviert. Es stand ein Baugerüst vor dem Haus. Und übrigens, wenn man heute in Charlottenburg in die Goethestraße geht und da kann man in den Hof, also des heutigen Karstadt-Kaufhauses gucken, das sieht noch da genauso aus wie damals. Das kann man auch da vom Foto,
das
ist
das kann
Foto
man sehen. Drin. Das ja, genau diesen genau. Gedanken hatte ich. Ich wohne dort und ich parke da manchmal. Ich dachte, als ich das Bild betrat, das ist doch da hinten. Ja, das ist der Innenhof hinten beim Kaufhaus.
Ja, ne? Ja, und da sind sie eingestiegen. Sie wurden zwar gefasst, kamen aber nach einigen Jahren wieder frei. Ja. Sie haben nie gesagt, wo die Beute ist. Das heißt, doch einer hat sich dann mit der Versicherung geeinigt und hat wohl einen Teil zurückgezahlt. Der andere hat aber das Geld nicht zurückgezahlt, hat auch nicht gesagt, wo es ist, ist dann, nachdem er seine Strafe abgesessen hat, er ist davon ausgegangen, ja Gott, Strafe absitzen muss ich so, also und danach muss ich ja auch noch von irgendwas leben Und also mit mir nicht, irgendwie so ein Kuhhandel. Und als er dann aus dem Knast kam, ist er halt zum Flughafen Tempelhof gefahren, auf Nimmerwiedersehen, und hat gesagt, ich werde nie wieder in meinem Leben Erbsensuppe essen.
Unglaublich. Inwiefern würden Sie auch sagen, dass dieses Buch Geschichte ist, mal anders als im normalen Geschichtsbuch? Wie kann man sich den Menschen der Zeit besonders gut vielleicht auch durch solche Kriminalfälle nähern?
Erstens durch die Akten und vor allen Dingen durch die Fotos. Die Fotos, die spielen in diesen Akten eine ganz große Rolle, weil es die wirklich einzige authentische Quelle ist, wie man mal sieht, wie die Leute wirklich gelebt haben. Also das ist nichts Gestelltes, nichts extra Dekoriertes. Und die Polizeifotografen, die haben ja nicht einfach nur den Tatort mit der Leiche fotografiert, die haben alles fotografiert, was drumherum war. Also die Häuser, die Höfe, die Nebenzimmer, wie, und man erkennt dadurch, wie waren die Leute eingerichtet, wie haben sie gelebt. Und in den Akten kann man unter anderem auch in den Verhören mitbekommen, wie haben die Leute überhaupt gedacht, wie haben sie so getickt, was haben sie sich vorgestellt, wie haben sie ihr Leben eingerichtet, was haben sie noch nebenbei gemacht. Die sagen ja nicht nur, ich habe das und das gesehen und das nicht gesehen, sondern sie erzählen auch aus ihrem Leben. Und das ist das eigentlich Spannende an dieser ganzen Geschichte.
Gibt es eine Steigerung von Brutalität oder Gewitztheit, wenn man Kaiserreich und Nachkriegszeit vergleicht, oder waren die Menschen damals schon und heute eigentlich immer noch gleich?
Nein, es gibt eine ganz bestimmte Tendenz in der Weimarer Republik. Die Weimarer Republik ist die Zeit der Massenmörder. Harmann, Kürten, Grossmann, da haben sich die Zeit der Massenmörder, ist auf alle Fälle die Weimarer Republik gewesen.
Das wäre dann auch Grossmann, der Schlächter vom Schlesischen Bahnhof?
Ja, genau.
Was ist das für eine Geschichte?
Grossmann ist ein Hausierer gewesen, der am Schlesischen Bahnhof junge Frauen abgefangen hat, die ja aus der Provinz kamen und dachten, in Berlin, da könnten sie ja endlich Geld verdienen. Sie gehen irgendwohin als Hausangestellte und da verdienen sie toll, lernen vielleicht noch einen tollen Mann kennen, der sie heiraten kann. Naja, und die meisten kamen ohne ein Pfennig Geld, ohne vielleicht manchmal nur mit einem Pappkarton. Grossmann hat sie abgefangen, ist nett zu ihnen gewesen, hat ihnen eine Schmalzstulle angeboten oder was zu essen. Das war schon ganz toll, dass überhaupt jemand nett zu ihnen ist. Er hat sie mit nach Hause genommen und hat ihnen eine Anstellung als Haushälterin versprochen. Ja, und er hat sie bestialisch missbraucht und ermordet. Man weiß gar nicht genau, wie viele er überhaupt ermordet hat. Es können 30 gewesen sein. Das Schlimme an dem Fall ist, dass er polizeibekannt war. Aber nicht in Berlin, sondern in Bayern. Er hat schon viele Strafen abgesessen wegen Vergewaltigung, wegen Mordes. Und das hat aber in Berlin niemand gewusst.
Es gab kein Computernetzwerk.
Das hat man vielleicht auch damals noch gar nicht gebraucht. Es wäre nur nötig gewesen, wenn man die Informationen ausgetauscht hätte. Das hat man aber nicht getan, weil es keine zentrale Polizeistelle gab. Und das wollte der Gennert ja ändern. Und damit konnte er sich aber nicht durchsetzen. Das kam dann durch das Reichskriminalpolizeiamt in den 30er Jahren. Aber obwohl Gennert hat ja alle Akten gesammelt, und ist dadurch dann auch schon weitergekommen. Also das war auch für ihn ein Fall, der in der Polizeiarbeit dann doch viel verändert hat.
Wir wollen gleich weiter über Ihr Buch sprechen, Verbrechen in Berlin. Heute Abend gibt es eine Lesung. Und was genau da passiert, werden Sie uns gleich vielleicht nochmal erzählen. In der Z-Bar in Berlin Mitte in der Bergstraße um 8:30 geht das Ganze los. Da gehen wir gleich ins Detail. Und wir haben natürlich auch Exemplare für euch zu verschenken. Busta Rhymes hören wir uns an. Waha, I got you all in check. Bis gleich. I got you all in check, Busta Rhymes bei Stadt, Land, Flux. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie eine Polizeidienststelle im Jahre 1906 ausgesehen hat, dann solltet ihr euch das neue Buch von Regina Styrico zulegen, Verbrechen in Berlin. 32 historische Kriminalfälle von 1890 bis 1960. Es gibt sehr blutige Taten, es gibt amüsante Taten. Sie haben schon einige Beispiele gerade genannt. Vielleicht können wir nochmal in irgendeine andere Richtung gehen. Was fällt Ihnen gerade noch so ein? Welcher Fall auch interessant durchaus und...
Mir fällt ja noch ein Giftmord ein, ein ganz raffinierter. Da wurden nämlich Liebesknochen vergiftet, und zwar mit E605, das ist ein Pflanzenschutzmittel gewesen, inzwischen verboten. Liebesknochen, Eclair, Liebesknochen auf Berlinisch.
Ja.
Ja, und ein 15-jähriger Junge ist diesem Mordanschlag zum Opfer gefallen. Ursprünglich war es wohl geplant, die ganze Familie umzubringen, aber die anderen fanden das so eklig, als sie da reingebissen haben, und haben das gleich weggeschmissen. Aber dieser 15-jährige Junge hat eben wohl doch ein Stück runtergeschluckt und ist ein paar Stunden später gestorben. Dieser Fall ist allerdings nie, ja, er ist zwar aufgeklärt worden, aber die Täterin, die vermutlich die Täterin war, ist nie zur Rechenschaft gezogen worden, weil ihr die Tat einfach nicht nachgewiesen werden konnte.
Wo wir gerade beim Eclair sind, sie leben ja auch teilweise in Paris und haben sogar ein Buch über Pariser Verbrechen geschrieben. Ja. Inwiefern ähneln sich die denen der Berliner Verbrecher?
Ach naja, so groß ist der Unterschied nicht, obwohl es gibt schon einige Fälle, gerade aus der Geschichte von Paris, die sind schon außergewöhnlich. Also beispielsweise der Frauenmörder Landru, der ist einfach einmalig, der seine Opfer, war praktisch ein Heiratsschwindler, der seine Opfer im Herd verbrannt hat. Das ist schon eine ganz interessante Sache. Aber gerade wo wir gerade bei Paris sind, ein ganz bekannter Pariser Kriminalkommissar aus den 20er Jahren, der hat allerdings auch schon vorher agiert. Der hat beispielsweise die Bonneau-Bande arretiert, diese anarchistische Verbrecherbande. Der Kommissar Belin, von dem habe ich mal die Erinnerung gelesen. Und der ist dann später in den 30er Jahren auch mal in Berlin gewesen, um sich die Arbeit der Berliner Kriminalpolizei anzusehen. Also die Berliner Kriminalpolizei in den 20er und 30er Jahren ist Tatsache etwas ganz Außergewöhnliches gewesen und war Beispiel für ganz Europa.
Und diese ganzen Zeitdokumente, die man in Ihrem Buch sehen kann, die Fotos, die ja wirklich sehr teilweise interessant sind von den großen Verbrechern, das war gar nicht so einfach, die Rechte dafür zu bekommen. Also ich denke, man wird nicht überall diese Fotos sehen können, oder?
Nee, naja, das ist ein bisschen kompliziert. Also die Fotos sind natürlich in den Archiven, aber man darf die nicht so ohne weiteres abdrucken. Da kommt es dann darauf an, wer hat die Rechte und sind die Fotos nicht irgendwie so anstößig, dass man sie bringen kann. Also man darf beispielsweise keine Leichenfotos veröffentlichen. Das hätten wir auch nicht gemacht. Es ist nur ein Foto drin, wo ein Toter, den man kaum erkennen kann, in der Brüsseler Straße im Wedding auf dem Bürgersteig liegt und hinten gucken die ganzen Leute ganz interessant. Das ist einfach ein tolles Foto. Ach ja, das ist ja das Foto, das hier auf dem Cover ist. Und das ist natürlich in die Zeitungsarchive haben auch noch sehr viele Fotos. Und das sind aber Schwierigkeiten, die sind zu bewältigen.
Und das haben Sie gemacht und das Ganze abgedruckt. Und dieses Buch gibt es seit wann zu kaufen?
Seit September in etwa.
Und ihr könnt es jetzt gewinnen, wenn ihr eine Mail schickt an win@fluxfm.de. Verbrechen, Stichwort Verbrechen, win@fluxfm.de, Stichwort Verbrechen. Bitte schreibt eure Adresse mit rein, damit wir es euch dann auch zuschicken können. Und dann wollen wir noch ganz kurz von heute Abend berichten. Ich sagte gerade fälschlich Lesung. Eher ist es ja eine Ausfragestunde, denn Sie können so toll erzählen. Man darf dann alles fragen zu Ihrem Buch und den Fällen. Oder was passiert heute Abend in der Z-Bar in Mitte?
Ja, also so genau weiß ich das selber noch nicht. Ich lasse mich da einfach überraschen. Vielleicht werde ich auch ein bisschen was lesen, aber ich werde mich natürlich ausfragen lassen. Ich werde eine ganze Menge erzählen. Ich habe gehört, ein bisschen Musik gibt's auch, aber gerade die Bergstraße 2, darf ich zu dir noch ein bisschen was sagen?
Aber gerne.
Ja, also das soll die Leute jetzt besonders animieren, da hinzukommen, denn das ist wirklich ein ganz historischer Ort. Da in Bergstraße, Ackerstraße, Torstraße, die früher Wilhelm-Pieck-Straße hieß und davor noch während des Ersten Weltkrieges Elsasserstraße, die ist ja eine ganz besondere Adresse. Also beispielsweise die Bergstraße war früher mal anders nummeriert. Und das Haus in der Bergstraße 64, von dem auch hier die Rede ist, da wurde mal ein kleiner Hund von Kindern gefunden. Das war der Hund eines Mordopfers. Das ist der Fall, die Tote im Reisekorb. Das ist ein super spannender Fall. Das ist also praktisch mit meinem Lieblingsfall. Und diese ganze Geschichte, die spielt sich rund um die Bergstraße. Bergstraße, Ackerstraße, also Elsasser, heute Torstraße. Ja, das in dieser Gegend ist die Kriminalpolizei wirklich, das war der Hauptstandort der Kriminalpolizei. Aha. Da sind die im Grunde fast jeden Tag hingefahren. Das war ja damals die Gegend der armen Leute. Also die Unterschichten haben in der Ackerstraße, Bergstraße gewohnt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Denn heute ist das also fast eine schicke, sehr hippe Gegend. Und aber früher war das ganz anders, immer noch mit Klo auf der halben Treppe oder im Hof. Das war die arme Leute-Gegend und der Schwerpunkt der Kriminalität.
Und über verschiedenste Fälle aus dieser Zeit und aus vielen anderen, zumindest was die Jahre 1890 bis 1960 betrifft, könnt ihr Kriminalfälle nachlesen in Verbrechen in Berlin, das aktuelle Buch von Regina Stürico. Und wir möchten euch heute Abend auch gern zu dem Abend einladen, der den Titel auch trägt, Verbrechen in Berlin, wie gesagt Bergstraße 2 in der Z-Bar. Jetzt anrufen, wenn ihr dort auf die Gästeliste möchtet. 030 2000 9000 030 2000 9000. Ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen verquatschen, aber wir müssen jetzt leider Schluss machen. Vielen lieben Dank, dass Sie hier waren und einen unterhaltsamen Abend wünsche ich heute.
Ja, kommt alle hin Und ich bedanke mich auch und tschüss, war nett bei Ihnen.
Gerne.